Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Der Autokonzern Fiat Chrysler hat heute Nacht überraschend die geplante milliardenschwere Fusion mit Renault abgesagt. Die politischen Voraussetzungen seien nicht gegeben. Frankreichs Haushaltsstaatssekretär Gérard Darmanin kritisierte diesen Schritt im Radiosender France Info scharf.
Der französische Staat hat im Verwaltungsrat um Zeit gebeten, damit Fiat eine Garantie für die Arbeitsplätze abgeben und mit den Japanern gesprochen werden kann. Für eine Hochzeit um Zeit zu bitten, das ist doch normal.
Wir sprechen gleich über die geplatzte Fusion. Außerdem, wir lernen die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer von ihrer ökonomischen Seite kennen bei der 70-Jahr-Feier des IFO-Instituts. Und wir machen eine Reise zur letzten Steinkohlezeche, wo trotz des Endes der Kohleförderung noch ziemlich viel Arbeit anliegt. Aber jetzt schalten wir in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meinen Kollegen Jan Plate. Herr Plate, nach der geplatzten Fusion von Fiat Chrysler und Renault. Wie fallen die Börsenreaktionen aus?
Da ist ganz schön Musik drin, so wie mit Ankündigung der Fusionspläne der Motor sozusagen aufgedreht wurde, die Kurse nach oben gesprungen sind, wird jetzt bedingt aufs Gaspedal gedrückt. Die Aktien von Renault, die verlieren mehr als 6%, während die Anteilsscheine von Fiat Chrysler zwischen Plus und Minus hin und her springen. Die Papiere von Fiat Chrysler jetzt sogar mit einem leichten Plus. Und die deutschen Autobauer, da kann man sagen, die Aktien hinken dem generell etwas freundlichen Markt ein bisschen hinterher.
Herr Plate, dass eine solche Fusion erst angeschoben und dann kurze Zeit später wieder vom Tisch runtergenommen wird, das kommt ja nicht alle Tage vor. Wie sind da die Einschätzungen bei Ihnen auf dem Parkett?
Ja, dazu habe ich unter anderem gesprochen mit Oliver Roth von Otto Seidler Bank. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und wollte zunächst mal wissen, wie überraschend ist es für ihn, dass sich die Fiat Chrysler jetzt zurückzieht aus der Fusion mit Renault.
Also die Absage kann keine große Überraschung sein. Derartige Konstellationen bei Gigantenhochzeiten, die sind immer relativ schwierig zu bewerkstelligen. Und da gibt es immer eine relativ hohe Rate an Fusionen, die dann letztendlich nicht stattfinden. Auf der anderen Seite kann man an der Stelle aber auch sicherlich noch mal hinzufügen, dass es so viele Köche hier sich um diesen Brei getummelt haben, dass es sicherlich sehr schwer vorstellbar war, dass diese ganzen Parteien dann letztendlich zu einem gemeinsamen Nenner kommen.
Was man so ein bisschen hört, dass bereits seit Beginn der Gespräche Fiat Chrysler massiv zeitlichen Druck ausgeübt hat und versucht, das Ding über die Bühne zu kriegen. Dann gibt es ja bei Renault das komplexe Geflecht auch mit den japanischen Autobauern, mit Nissan. Da heißt es, die ausdrückliche Unterstützung Nissans habe noch ausgestanden. Ist das jetzt vielleicht von Fiat Chrysler auch so ein bisschen die Flucht vor einem übermächtigen Staat Frankreich? Denn die Franzosen sind ja zu 15% an Renault beteiligt. Ist das so ein bisschen die Flucht vor dem übermäßigen Staat?
Also wenn man jemanden heiraten will, dann versucht man natürlich schon mal auszuloten an der Stelle, zumindest mal der Geschäftswelt, was man denn in einem zukünftigen Konzern dann auch noch mit zu bestimmen hat. Und genau daran, glaube ich, ist es an dieser Stelle gescheitert. Die Amerikaner sind gewohnt, mit ihren Finanzkräften eben doch einen Größenton vorzugeben. Auf der anderen Seite hat man dann Franzosen, die auch letztendlich immer wieder, wenn man sie so ein bisschen kennengelernt hat, doch eher auf dem Sattel sitzen und weniger gern den Sattel auf dem Rücken haben. Und dann hat man noch die Japaner und all die zusammen in einer Firma mit dann letztendlich unterschiedlichen Strukturen, unterschiedlichen Kulturen, politischen und natürlich auch geschäftlichen Kulturen, ist schwer vorstellbar, die alle unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, daran ist es in der Tat gescheitert, dass eben jeder letztendlich auf dem Sattel sitzen wollte und eben nicht geritten werden wollte.
Wie sehen da die Möglichkeiten für die Zukunft eventuell aus, eben auch mit Frankreich, Italien dazwischen? Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass es vielleicht doch nochmal einen zweiten Anlauf, eine zweite Chance gibt?
Ich gebe dieser Konstellation aus den Gründen, die wir eben genannt hatten, der geschäftlichen und der politischen, kulturellen Unterschiede, eigentlich überhaupt keine Chance. Fakt ist aber, dass wir in einer kompletten Umbruchphase sind. Es geht darum, vom Verbrennungsmotor wegzukommen zu einem zukünftigen neuen Motorengeflecht. Fakt ist, die Motorenwelt, die Autowelt, die ist komplett im Umbruch. Und da wird es Zusammenschlüsse geben müssen, gerade bei den nicht so finanzstarken Unternehmen. Dazu gehört sicherlich diese Konstellation Renault und auch Fiat Chrysler. im Verhältnis eben zu anderen großen Giganten der Autowelt. Und die müssen sich zusammenfügen, damit sie eben für die Zukunft gerüstet sind. Aber ich glaube eben nicht, dass es zum Schluss dann Renault und Fiat Chrysler nochmal sein wird.
Das sagt Oliver Roth von der Otto Seidler Bank.
Ja, dann Herr Platte, lassen wir uns einen Blick auf die Gesamtlage werfen und da heißen die Hauptstichwörter Zölle und Zinsen.
Ja, zu den Zöllen ist auf dem Parkett zu hören, da bleibt ja Donald Trump weiter auf Konfrontationskurs zu seinen Handelspartnern. Andererseits wird gehofft, dass die Zinsen der Notenbanken niedrig bleiben. Die Europäische Zentralbank dürfte ja die Leitzinsen heute nicht verändern, aber eventuell dann Details zu Langfristkrediten für Geschäftsbanken nennen. Also eine weiter wohl eher lockere Geldpolitik, die macht den Anlegern Hoffnung. Und der deutsche Aktienindex DAX, er kann jetzt doch zulegen um 0,6% auf 12.060 Punkte.
Nicht zulegen können heute Vonovia und die Deutsche Wohnen. Worin liegt das denn?
Na, da ist die Sorge vor einem politischen Verbot von Mietsteigerungen in Berlin. Diversen Presseberichten zufolge will die Berliner Landesregierung die Wohnungsmieten ab 2020 für 5 Jahre einfrieren. Ein entsprechendes Eckpunktepapier der linken Stadtentwicklungssenatorin soll Mitte Juni im Berliner Senat beschlossen werden, heißt es. Und am Markt wird das von Händlern zum Teil scharf kommentiert. Mit freier Marktwirtschaft habe das nichts zu tun. Die Politik wolle wohl nicht verstehen, dass auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit ihren Niedrigzinsen die Mieten antreibe, beziehungsweise eben die Immobilienpreise und die Mieten. Und dementsprechend geht es heute für Aktien zum Beispiel des Immobilien- und DAX-Konzerns Vonovia runter um 3,5%. Oder in der zweiten Börsenliga, da geben Papiere der Deutsche Wohnen um etwas mehr als 7% nach. Oder auch Ado Properties auch mit einem Minus von rund 7%.
Dann der Blick auf den Anleihemarkt. Die 10-jährigen Bundesanleihen interessieren uns inzwischen fast jeden Tag.
Ja, die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe erstmal vor der EZB-Sitzung kaum verändert, bei minus 0,23%, während generell die deutschen Staatsanleihen ziemlich gefragt sind. Die durchschnittliche Rendite zieht weiter ins Minus nach unten, mittlerweile bei minus 0,28%. Dann der Euro gibt ein bisschen nach auf 1,1234 $ und der Goldpreis unverändert nach Gewinnen der letzten Tage bei rund 1.336 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Jan Plate. Es ist ein Hort der Ökonomie, das IFO-Institut in München. In diesem Jahr wird der wirtschaftsliberale Think Tank 70 Jahre alt. Er ging 1949 aus dem Zusammenschluss des von Ludwig Erhard gegründeten Süddeutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Informations- und Forschungsstelle für Wirtschaftsbeobachtung hervor. Der richtige Ort also für eine neue CDU-Chefin, um sich zu ökonomischen Fragen zu äußern. Über den Auftritt von Annegret Kramp-Karrenbauer heute unser Korrespondent Tobias Krone.
Politischer Besuch beim Festakt des IFO-Instituts zum 70-jährigen Bestehen. In der Aula der Ludwig-Maximilians-Universität München spricht Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin bei der Wirtschaftswissenschaft. Dieser Besuch weckt Erwartungen, zumal ja bei ihrer Wahl im Herbst die Wirtschaftskompetenz eher ihrem Konkurrenten Friedrich Merz zugeschrieben wurde. Sie sprach zum Leitthema der Veranstaltung 70 Jahre soziale Marktwirtschaft und lobte zunächst das deutsche Wirtschaftssystem, das auf den IFO-Gründervater und späteren Wirtschaftsminister Ludwig Erhard zurückgeht.
Sie war ein erfolgreicher Ansatz zur Überwindung von materiellem Mangel. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sie gerade dadurch die junge Demokratie der Bundesrepublik Deutschland zu einem guten Teil mitgefestigt hat.
Zuvor hatte Clemens Fuest, Chef des IFO-Instituts, Zahlen präsentiert, wie es um die soziale Marktwirtschaft Deutschlands in der Welt bestellt ist. Sie wachse konstant, aber verhältnismäßig langsam, so die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts.
Eine deutlich überlegene Wachstumsentwicklung in den USA. Das gleiche gilt auch für das Vereinigte Königreich. Da stottert es ja ein bisschen in den letzten Jahren, seit dieser Brexit-Entscheidung, sieht man sogar auch in dieser Grafik, aber insgesamt eine deutlich dynamischere Wirtschaftsentwicklung in den letzten 20 Jahren als in Deutschland.
Noch stärker als diese Länder wächst Chinas Wirtschaft. Annegret Kramp-Karrenbauer machte in ihrer Rede deutlich, eine Demokratie wie Deutschland dürfe sich nicht der einseitigen Bewunderung Chinas hingeben.
Und wenn ich mir anschaue, wie in China etwa mit der Frage von Grundstücken, von Eigentum umgegangen ist, das großen Infrastrukturprojekten im Wege ist, dann ist das eine Art, damit und mit Menschen umzugehen, die würde ich mir in Deutschland und in Europa bei aller Beschleunigung, die sie mit sich bringt, um keinen Preis der Welt München.
Orientieren solle sich Deutschland aber beim Wachstumssektor künstliche Intelligenz an China. Dort nämlich werde das Thema schon in den Schulen gefördert. Auch das Fehlen von Leitlinien der digitalen Kommunikation in der eigenen Partei erwähnte AKK und spielte damit auf die Debatte um das Video des CDU-kritischen YouTubers Rezo an. Diese Defizite werde die CDU eilig angehen. In der Klimapolitik wies IFO-Chef Clemens Fuß auf die sinkende Bedeutung Deutschlands beim weltweiten CO2-Ausstoß hin. Seine Folgerung, Klimapolitik sei Außenpolitik, griff AKK auf. Deutschland müsse andere Länder unterstützen, aber dürfe deren Realitäten nicht verkennen.
Indien wird noch eine geraume Zeit Kohlekraftwerke brauchen. Und ich fände es klüger, wir würden unseren Beitrag dazu leisten, dass es vom Wirkungsgrad her die modernsten Kohlekraftwerke sind und nicht die ältesten. Auch das wäre ein Beitrag zu internationalem Klimaschutz und auch da sollten wir etwas pragmatischer herangehen, als wir das zurzeit tun.
In Sachen gesellschaftliche Ungleichheit stellte IFO-Chef Clemens Fuß Deutschland ein gutes Zeugnis aus. Verglichen mit den anderen G7-Staaten sei diese in Deutschland am geringsten. Gerade in Zeiten der Globalisierung, in denen es immer auch Verlierer in bestimmten Arbeitsmärkten gebe, mache die soziale Marktwirtschaft mit ihrem Auffangnetz einen guten Job.
Tobias Krone. Seit einem halben Jahr wird keine Steinkohle mehr in Deutschland gefördert. Das letzte Kohlestück kam ins Arbeitszimmer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auf der Zeche Prosper-Hahnel in Bottrop laufen die Aufräumarbeiten. Alles muss raus aus dem Bergwerk. Es wird verkauft, verschenkt, verschrottet. Jörg Marksteiner war für den Deutschlandfunk vor Ort.
Im Förderturm am Bergwerk Prosper-Hahnel in Bottrop drehen sich die großen Seilscheiben noch immer. Der Förderkorb rumpelt weiterhin jeden Tag hinab, so wie früher, 1000 Meter senkrecht in die Tiefe. Doch es geht nicht mehr um die Kohle. Die Bergleute, die jetzt noch einfahren, fördern sozusagen Altmetall.
Wir bringen ganz viel Material jetzt nicht mehr in die Grube, sondern wir fördern nur noch Material aus der Grube. Alles das, was wir an Wandgestängen, an Maschinen, an Teilen da unten rauben, kommt noch über Tage. Die Strecken werden ja leergeräumt.
Und das dauert, sagt Bergwerkssprecher Michael Sagenschneider. In den vergangenen 6 Monaten haben die Bergleute schon 48.000 Transportkisten mit Material hochgeholt. Damit sei man etwas schneller als ursprünglich geplant, aber weitere 8000 Kisten warten noch. Denn das unterirdische Labyrinth ist zwar geschrumpft, aber noch immer ziemlich groß.
Zu Hochzeiten haben wir 140 Kilometer offenes Streckennetz gehabt. Ende letzten Jahres lagen wir noch bei knapp 100 Kilometer. Mittlerweile haben wir das Streckennetz schon reduziert auf nur noch 45 Kilometer und es wird jeden Tag weniger.
Dafür sorgt auch Steiger Jens Dickmann. Der 46-Jährige sorgt mit seinen Kollegen dafür, dass leergeräumte Abschnitte unter Tage mit meterdicken Betonpfropfen verschlossen werden. Für immer.
Es gibt noch eine Abschlussbefahrung, bevor die Dämme gleichzeitig geschlossen werden. Dann werden die Grubenwehr, die laufen einmal in die Strecke ab, um zu gucken, dass wirklich niemand mehr drin ist. Und dann werden gleichzeitig die Deckel geschlossen.
Fast 100 solcher Dämme sind nötig. 78 davon haben die Bergleute schon gesetzt. Stück für Stück zieht sich der Bergbau somit endgültig unter Bottrop zurück. Übertage auf dem Zechengelände wird währenddessen sortiert. Was sich noch verwerten lässt an Fördertechnik, Leitungen oder Aggregaten, geht an Steinkohlenbergwerke ins Ausland.
Wir versuchen natürlich so viel wie möglich davon zu verkaufen. Wenn es nicht geht, geht es natürlich in den Schrott.
Einige größere Gerätschaften wie Tonnenwagen oder Teile der Dieselkatze, also der unterirdischen Hängebahn, sie landen auch als Andenken in Kreisverkehren oder auf Spielplätzen. Manchmal sind es auch private Museen oder Sammlungen, die sich melden. Alles muss raus. Das ist auch für Steiger Jens Dickmann ein seltsames Gefühl. Etwa wenn er jetzt in der leeren Kaue, dem Umkleideraum, steht.
Und hier war richtig Stimmung in der Kaue. Da war immer voll, rund um die Uhr, Wochenende auch immer durch. Und jetzt ist hier nichts mehr. Gerade hier habe ich ja, als ich nach Prosper kam, angefangen. Ja, und jetzt ist hier auch Ende.
Auch auf dem Parkplatz, direkt neben dem Bergwerk, werden die Lücken Tag für Tag größer. Je mehr ausgeräumt ist, desto weniger Kumpel werden noch gebraucht.
Wir haben jetzt gerade aktuell noch 805 Mitarbeiter an Bord. Im März waren es noch 1300. Daran kann man mal erkennen, wie rasant der Personalabbau hier auch vonstatten geht in die sozialverträglichen Maßnahmen. Also es ist nur noch ein Gehen. Es ist kein Kommen mehr, es ist nur noch ein Gehen.
Ab Herbst kommt dann endgültig von oben der Deckel drauf. Mehrere Wochen lang wird dann Beton in die senkrecht nach unten führenden Schächte gepumpt. Dann werden die Seilscheiben im Förderturm für immer stillstehen.
Jörg Marksteiner berichtete. Und Themenwechsel, das kennt jeder, der Gang in die Apotheke. Oft gibt es eine kleine Aufmerksamkeit dazu, wenn man sein Rezept einlöst. Traubenzucker, Hustenbonbons, Taschentücher oder sogar kleine Einkaufsgutscheine. Unterschiedlich je nach Apotheke. Ist das richtig? Denn eigentlich müssen rezeptpflichtige Arzneimittel in Deutschland überall gleich viel kosten. Gigi Deppe über die Entscheidung des Bundesgerichtshofes dazu.
Mit schniefender Nase aus der Apotheke ein verschreibungspflichtiges Medikament abholt, kennt das. Nachdem die Apothekerin die verlangte Packung über den Tresen schiebt, schaut sie ganz mitleidig drein und holt noch aus einer Schublade eine Packung Taschentücher. Das geht in Zukunft nicht mehr, jedenfalls dann, wenn die Apotheke ein verschreibungspflichtiges Medikament verkauft. Auch kleine Geschenke ohne großen Wert können den Wettbewerb verfälschen, sagt der Bundesgerichtshof. Seit einer Gesetzesänderung von 2013 sei klar, die Preisbindung müsse strikt eingehalten werden. Verklagt wurde eine Apotheke in Berlin, die 1-Euro-Gutscheine verteilte, und eine in Darmstadt, bei der es Brötchengutscheine gab. Der Anwalt der Darmstädterin, Morten Douglas, sagt, es ging nur ein paar Wochen, dann bekam seine Mandantin Ärger mit der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs.
Die Apotheke hat Kunden, die eine Verschreibung zum Beispiel in der Apotheke eingelöst haben, als kleines Dankeschön einen Gutschein ausgehändigt. Und mit diesem Gutschein konnte der Kunde in eine benachbarte Bäckerei gehen und sich wahlweise zwei Brötchen oder ein sogenanntes Ofenkruschti besorgen. Und das war eine Kundenfreundlichkeit der Apothekerin.
Der Anwalt der Wettbewerbszentrale Christian Rohnke findet, so etwas geht nach der Gesetzesverschärfung von 2013 nicht mehr.
Wir glauben, dass damit verhindert werden soll, dass sich Apotheker immer neue Dinge überlegen. Heute ist es ein Brötchengutschein, morgen ist es vielleicht ein Punktesystem, eine Kundenkarte. Der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt.
Der Konkurrenzkampf würde sich andernfalls automatisch verschärfen.
Wenn ich eine Apotheke habe und möchte keine Kundenkarte einführen, mein Wettbewerber 500 Meter weiter in der gleichen Straße tut das aber, sehe ich mich natürlich auch gezwungen nachzuziehen.
Die Bundesrichter sehen das genauso. Geschenke sind nach dem Gesetz verboten, so der Vorsitzende Richter Thomas Koch.
Das soll einen ruinösen Wettbewerb zwischen den Apotheken, Preiswettbewerb verhindern und eine flächendeckende und gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sicherstellen.
Auch für kleine Präsente dürfe keine Ausnahme gemacht werden, nach dem Motto, das sei doch nicht spürbar. Sonst würde das Ziel des Gesetzgebers unterlaufen. Bitter ist für die deutschen Apotheken, dass nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ihre Konkurrenten, die Versandapotheken im EU-Ausland, weiter Geschenke gewähren dürfen. Diese Unterschiede sind im Augenblick jedenfalls noch hinzunehmen, sagen die Bundesrichter, denn die ausländischen Apotheken spielten zurzeit noch keine große Rolle auf dem deutschen Markt.
Gigi Deppe berichtete. Der Rat der Europäischen Zentralbank tagt heute im litauischen Vilnius. Zu den Ergebnissen der Zinsentscheidung jetzt die Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Die Europäische Zentralbank hat erwartungsgemäß ihre Leitzinsen nicht verändert. Der Leitzins bleibe bei 0%, teilten die Währungshüter mit. Auf diesem Rekordtief liegt er bereits seit März 2016. Auch den Einlagensatz beließen die Währungshüter auf dem bisherigen Niveau von minus 0,4%. Geldhäuser müssen damit weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Die Europäische Union droht ihr 2020-Ziel beim Ausbau klimafreundlicher Energie zu verfehlen, weil in Deutschland und anderen Ländern der Zubau lahmt. Darauf hat der Europäische Rechnungshof hingewiesen. Die Experten fordern in den zurückliegenden Ländern Auktionen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, mehr Bürgerbeteiligung sowie weniger bürokratische Hürden. Die EU hatte sich im Kampf gegen den Klimawandel das Ziel gesetzt, bis 2020 ein Fünftel der gesamten Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Bis 2017 waren es 17,5% erreicht. Bleiben wir beim Thema. Der neue Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur Energiewende zeigt, dass der Verkehrssektor in Deutschland weit mehr Energie benötigt als geplant. Im Vergleich zu 2005 sollte der Verkehr bis 2020 eigentlich 10% weniger Energie verbrauchen. Dieses Ziel werde aber wohl erst mit mindestens 10 Jahren Verspätung erreicht, so der Bericht. Der Ausbau der erneuerbaren Energien gehe dagegen schneller voran als geplant. Während Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, insgesamt liege Deutschland beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf Zielkurs, kritisierte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer den Fortschrittsbericht als dreiste Schönfärberei. Den Unternehmen der Europäischen Union entstehen aufgrund von Produktfälschungen in bedeutenden Branchen jährliche Verluste von bis zu 60 Milliarden Euro. Das seien 7,4% der EU-weiten Gesamtumsätze in diesen Branchen. Das teilte das Amt der EU für geistiges Eigentum mit. Untersucht wurden unter anderem die Bereiche Kosmetik, Bekleidung, Schuhe, Spielzeug und Spiele. Es werde davon ausgegangen, dass die Marken- und Produktpiraterie in der EU weit mehr als 460.000 Arbeitsplätze vernichte. Deutsche Unternehmen sollen künftig stärker als bisher mit russischen Firmen zusammenarbeiten, trotz der Sanktionen gegen das Land. Dazu werde Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier morgen beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg eine Absichtserklärung unterschreiben, wie die deutsch-russische Auslandshandelskammer zum Start des Wirtschaftsforums mitteilte.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer, vielen Dank. Und wir kommen nun zur Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt steht die Empfehlung der EU-Kommission, wegen der hohen Staatsverschuldung ein Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten.
Die Süddeutsche Zeitung stellt sich hinter die Pläne der Kommission. Wenn ein hochverschuldeter Staat seine Ausgaben kräftig steigert und zugleich die Steuern senkt, wie Lega-Chef Salvini das möchte, verlieren seine Geldgeber das Vertrauen. Sie bekommen Angst um ihre Kredite und verlangen immer höhere Risikoaufschläge. Dies kann in einen Abwärtsstrudel führen, der Italien in den Bankrott saugt. Die EU und der Euro kämen dadurch gefährlich ins Trudeln. Es ist daher die Pflicht der EU, gegen die Regierung in Rom vorzugehen, die ihre Verpflichtungen dreist missachtet. Nur Griechenland ist in der Eurozone noch höher verschuldet, hält die Badische Zeitung aus Freiburg fest. Absolut gesehen sind es mehr als 2,3 Billionen Euro, mit denen Italien in der Kreide steht. Und dieser Schuldenberg wird wachsen, weil das Wirtschaftswachstum mau ausfällt und die Regierung in Rom bei den Staatsausgaben nicht gegensteuert. Die Gefahr wird zudem immer größer, dass die gesamte Eurozone wieder in eine Krise gerät, auch weil Italiens Banken trotz erster Fortschritte auf einem gewaltigen Berg fauler Kredite sitzen. Die Tageszeitung Taz aus Berlin geht davon aus, dass Salvini am Ende nachgeben wird. Brüssel wird gewinnen, leider. Salvini ist zwar ein unappetitlicher Nationalist, aber ökonomisch hat er trotzdem recht. Es ist falsch, Italien einen permanenten Sparkurs aufzuzwingen. Denn das Land versucht bereits seit 20 Jahren, seine Staatsschulden abzubauen. Nur haben diese vielen Kürzungen nichts geholfen, weil die Wirtschaft abgewürgt wurde und die Defizite weiter stiegen. VW will weltweit tausende Stellen einsparen, an den deutschen Standorten aber soll es bis 2029 keine Kündigungen geben. Die Beschäftigten könnten also erst einmal aufatmen, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Europas größter Autohersteller hat sich damit die Zustimmung der Arbeitnehmervertreter für das digitale Umbauprogramm erkauft. Das Management des im Umbruch steckenden Konzerns zahlt dagegen einen hohen Preis. Zwar kann es nun altersbedingt frei werdende Stellen abbauen und gerade im IT-Bereich dringend benötigtes Personal einstellen, doch niemand weiß heute, ob diese Rechnung aufgehen wird. Die Unsicherheit in der Autobranche ist so groß wie nie zuvor.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zur Börse und zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen, unter anderem zur Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.